Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Markus Egert ist Mikrobiologe und Hygieneexperte. Er hat einen Lehrstuhl an der Hochschule in Furtwangen im Schwarzwald. Er ist heute Vormittag bei uns. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ein exzellenter Hygieneexperte. Ich kann es deshalb sagen, weil ich mit Ihnen vor ein, zwei Jahren schon mal Sendungen gemacht habe. Sie sind kein Virologe. Das ist Ihnen, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass Sie jetzt also nicht als Experte geladen sind, der die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in Sachen Corona zu interpretieren hat.
Genau, ich will mir jetzt auch nicht anmaßen. Im Augenblick gibt es ja viele Hobby-Virologen und jeder nimmt Stellung dazu. Also als Mikrobiologe hat man durchaus auch Ahnung von Virologie. Nur wir führen selber bei uns an der Hochschule noch, kann man vielleicht sagen, keine dezidierten Studien durch. Ich denke, ich werde auch in Zukunft ein bisschen mehr auf die Viren achten, als wir das bislang gemacht haben. Aber ich will mir jetzt nicht anmaßen, in einer Liga wie der gute Herr Drosten oder so zu spielen.
Wie verfolgen Sie deren mediale Auftritte?
Man kann sich ja gar nicht davor schützen im Augenblick, wobei ich es auch wahnsinnig spannend finde, also diese Podcasts, Berichte in Zeitungen, in den Medien, Talkshows und so, da waren Wissenschaftler ja doch eher unterrepräsentiert, aber die kommen jetzt immer mehr aufs Tableau und das ist schön, also muss ich sagen, finde ich gut.
Und für Leute wie Drosten ist das, was in den letzten Monaten passiert ist, ja auch ein Crashkurs in Sachen Medien und in Sachen soziale Medien.
Genau, ob ihm das gefällt, weiß ich nicht. Ich finde, er schlägt sich sehr gut. Ich finde aber, Wissenschaft muss auch lernen, die Inhalte, die sie erzeugen, zu kommunizieren, so dass es die Gesellschaft versteht. Ja. Und die Gesellschaft muss aber auch aushalten, wie Wissenschaftler arbeiten und miteinander kommunizieren. Denn schließlich bezahlt die Gesellschaft diese Wissenschaftler ja auch.
Diese Kommunikation, die ist ja doch, ist zumindest meine Beobachtung, in den letzten Monaten sehr intensiv gegeben hat, auch von Seiten der Medien, die immer geguckt haben, möglichst alles abzubilden. Bewerten Sie das in der Summe positiv?
Teils. Also was die Gesellschaft oder auch die Medien einfach wissen müssen, ist, Wissenschaft ist ein relativ langwieriger Prozess. Eine Studie ist keine Studie. Wenn ich mal 10 Studien habe, die ein ähnliches Ergebnis bringen, dann kann ich von einem Trend sprechen. Es wird viel diskutiert, es gibt Meinungen, auch in der Wissenschaft. Und aber auch die Wissenschaftler müssen lernen, das so zu kommunizieren.
Aber klar ist natürlich auch, bei einer Pandemie hat man nicht die Zeit, da 10 Studien abzuwarten, um sich dann 2 Jahre auszutauschen.
Das stimmt. Da muss man dann auf die Erfahrung der Wissenschaftler vertrauen, die ja doch mit anderen Viren, anderen Erkrankungen schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann muss man abschätzen. Das stimmt.
Würden Sie sagen, auch im internationalen Vergleich, Deutschland ist bislang zumindest gut aus dieser Pandemie rausgekommen?
Ja, also wenn man das die Anzahl der Toten im Vergleich zu den Infizierten sieht, aber auch die wirtschaftlichen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um diese Kollateralschäden auszugleichen, man muss sich ja immer wieder vergegenwärtigen, sowas gab es noch nie auf der Welt. Ja. Und ich denke dafür, also ich fühle mich in Deutschland zumindest sehr wohl.
Muss ich ganz nächste Woche sagen. Soll die Corona-App kommen. Erhoffen Sie sich was von der?
Also ich persönlich nicht unbedingt.
Weil?
Die Frage ist, wie viele Leute machen mit? Wie steht der Datenschutz im Vergleich zu dem, was es tatsächlich bringt? Im Augenblick hat man ja das Gefühl, die Zahlen gehen sowieso schon runter. Es ist auch ein gewisser Druck da, dieses Tool aufzubauen. Ich denke, aus Spaß werde ich es mir wahrscheinlich mal installieren, um zu gucken, habe ich denn in meinem Umfeld tatsächlich auch jemanden, der Corona-positiv ist oder nicht? Und funktioniert das Ganze? Aber ich halte die einfacheren Maßnahmen, die wir jetzt haben, Abstand halten, Mundschutz tragen, wahrscheinlich für erfolgsversprechender.
Als wir das letzte Mal die Sendung miteinander gemacht haben, gab es diese Plexiglasscheibe zwischen uns noch nicht. Jetzt ist sie wegen Corona da. Ist das eine sinnvolle Investition des SWR gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten müssten wir ja Mundschutz tragen und ich glaube, dann würde das Interview nicht so gut laufen. Aber als Spuckschutz, so würde man das nennen, ist das absolut sinnvoll.
Und was ist mit diesen Aerosolen?
Da wurde viel Forschung gemacht in den letzten Monaten. Eine gewisse Gefahr ist da. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das der Raum hier gut gelüftet ist.
Hervorragend gelüftet.
Dann verdünnt sich das im wahrsten Sinne des Wortes, das Problem. Problem sind tatsächlich viele Menschen auf engem Raum und dieser Raum wird schlecht gelüftet.
Das ist nach wie vor der Klassiker.
Genau. Also zum Beispiel, ich sag mal, ein Wartezimmer vielleicht in der Arztpraxis. wo auf Lüftung nicht so geachtet wird, viele Menschen und dann auch ein paar Kranke zusammen, da kann sich dann über die Luft natürlich das Virus verbreiten. Wobei das keine neue Erkenntnis ist, wenn man mal ehrlich ist. Also schon vor 400 vor Christus, Hippokrates von Kos hat gesagt, Krankheiten verbreiten sich über schlechte Gerüche.
Okay.
Miasmen. Mhm. Das ist ultra alt und Lüften, frische Luft war immer eines der einfachsten und besten Heilmittel. Und das gilt heute einfach wieder. Die Leute erinnern sich nur dran.
Es gibt inzwischen ein paar Regeln, die fast jeder von uns bereits verinnerlicht hat. Beginnend mit dieser Abstandsregel von 1,50 Meter. Sinnvoll? Fragezeichen.
Ja, also zumindest scheint die Erfahrung zu zeigen, dass Abstand halten was bringt. Und es ist auch logisch. Eine absolute Garantie, dass ich nicht krank werde, habe ich nie. Also dazu sagen, es ist 1,25, 1,50, 2 Meter. Abstand halten, weil die Tröpfchen nicht so weit kommen, bringt was. Deswegen bringen auch Atemschutzmasken was. Beginnend vom normalen Tuch, was ich mir vor den Mund halte. Natürlich eine professionelle FFP2-3-Maske ist besser. Ja. Aber ich muss ja auch, wie soll ich sagen, leben und arbeiten können mit dem Ding.
Da war ja die Verunsicherung am Anfang relativ groß. Also es gab ja auch Virologen, die gesagt haben, Mundschutz, Maske bringt überhaupt gar nichts. Möglicherweise auch vor dem Hintergrund, dass wenn man es empfohlen hätte, man festgestellt hätte, dass gar nicht genügend da sind.
Genau, das war ein großes Dilemma. Also die Ausstattung gerade des Klinik- oder medizinischen Personals mit Masken hat am Anfang nicht gut funktioniert. Deswegen war es vollkommen okay, auch zu sagen, die kriegen erstmal Masken, wenn es gibt. Und wenn es genug gibt, dann verteile ich sie auch in der Bevölkerung. Es gibt auch mittlerweile mehr Studien, die zeigen, dass selbst ein einfaches Tuch was bringen kann. Kein absoluter Schutz. Also der Arzt im Krankenhaus kann sich mit so einer Maske nicht sinnvoll schützen. Aber wenn ich durch den Supermarkt gehe, verringere ich das Risiko schon signifikant.
Ein Kollege von Ihnen aus Berlin, Professor Zastrow, hat gesagt, mit einer früheren Maskenpflicht hätte man viele andere Maßnahmen verhindern können. Ist das ein sinnvolles Argument?
Ich meine, hinterher ist man immer schlauer. Was man jetzt nicht vergessen darf, sowas, was wir im Augenblick haben, hat die Welt noch nie erlebt. Für die nächste Pandemie, die auch kommen könnte, ist man jetzt besser gerüstet. Und dann früher zu sagen, wir schalten auf Abstand, verbieten Großveranstaltungen, ziehen uns Masken auf, wird mit Sicherheit auch der Fall sein. Aber ansonsten ist es jetzt Orakeln. Ich denke, es macht mehr Sinn, nach vorne zu gucken. Was muss man jetzt machen, als im Hinterhinein sich zu beschweren oder zu sagen, hätten wir doch das und das gemacht. Für die nächste Pandemie kann ich es mir vornehmen.
Die letzte dieser inzwischen fast goldenen Regeln, Handhygiene regelmäßig, häufiger als früher, Hände waschen, sinnvoll und gut und richtig?
Händehygiene war schon immer das Mittel der Wahl, was jeder machen kann, um Infektionskrankheiten zu vermeiden. Man erinnert sich jetzt dran. Und ich muss mir nicht mehr die Hände waschen als früher. Ich muss einfach darauf achten. Zum Beispiel, wenn ich längere Zeit unterwegs war, Kontakt mit dem Kranken hatte, ist Händewaschen mit Seife, nicht unbedingt Desinfektionsmitteln, das Mittel der Wahl.
Diese Kombination, Herr Egert, geschlossene Räume, viele Menschen drin, keine Luftzirkulation, ideale Bedingungen für die Verbreitung von Corona.
Genau, also Gefahr besteht erstmal immer für die Leute, die direkten Kontakt mit einem Kranken haben. Also nur weil ich in einem schlecht gelüfteten Raum bin, wo auch ein Kranker ist, heißt es nicht, dass ich auch krank werde. Entscheidend ist immer, wie viel direkten Kontakt habe ich. Also Face-to-Face-Kontakt, Gespräche. Ich beschäftige mich tatsächlich mit einer Person. Wenn ich jetzt Zug fahre zum Beispiel und vorne im Waggon hustet einer mit Corona und ich sitze weiter hinten, je größer der Abstand ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde, auch mit Aerosolen.
Ja. Dazu kommt ja noch, dass die Viruslast, die man abbekommt, unterschiedlich ist.
Genau.
Also wenn in 5 Meter Entfernung einer hustet und ich kriege 3 Viren ab, macht das weniger mit mir, als wenn ich als Arzt, als Schwester, als Pfleger in Norditalien über Tage und Wochen von morgens bis abends
genau.
in einem Krankenhaus arbeiten muss.
Genau, also es ist die Zeit, die ein entscheidender Faktor ist und die Distanz und damit schlussendlich die Menge der Viren, die ich so abkriege. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wo die Infektionsdosis liegt. Es gibt Viren, da reichen ein paar Viruspartikel, dass ich krank werde. Bei Corona brauche ich wahrscheinlich eine etwas größere Menge. Ja. Aber diese Menge berechnet sich über den Abstand und über die Zeit, die ich Kontakt hatte mit einer Person.
Wobei Drosten jetzt in seinem letzten Podcast, glaube ich, gesagt hat, das Virus, neueste Erkenntnisse deuten darauf hin, das Virus mutiert. Das sei eine gute Nachricht, weil mutiert könnte zu dem Ergebnis führen, dass diese Infektion nur noch ein heftiger Schnupfen werden würde.
Mutieren macht vielleicht Angst, weil man sagt, wenn ich einen Impfstoff entwickle, ist natürlich nicht gut, wenn sich das Virus mutiert. Wobei man muss wissen, Viren mutieren immer sehr stark. Das liegt in ihrer Natur. Was ein Virus nicht, also das Virus will letztlich nicht, dass der Wirt stirbt. Mhm. Also wenn das Virus mich umbringt, hat es nichts gewonnen, weil es dann mit dem Wirt zusammen untergeht. Das Virus ist erfolgreich, was sich so verbreitet, dass der Wirt nicht stirbt und möglichst lange das Virus verbreiten kann, wie zum Beispiel bei Schnupfen. Und im Augenblick kann ich mir gut vorstellen, dass Stämme herausselektioniert werden, die genau diese Eigenschaften haben, den Menschen, der ja ein neuer Wirt ist für dieses Virus, nicht umzubringen, sondern milde Symptome zu haben, Husten, Schnupfen, und so verbreitet sich das Virus dann in der Gesellschaft. Wäre positiv für uns, weil wir dann natürlich weniger Tote zu befürchten haben.
Geschlossene Räume kann man dann vermeiden, wenn man die entsprechenden Lebensumstände hat. Es gibt aber Leute, die können das nicht vermeiden, wenn sie im Gefängnis sind, wenn sie in Großraumbüros arbeiten, wenn sie in einer Flüchtlingsunterkunft leben müssen. Und jetzt?
Das ist tatsächlich ein Problem. Also schlecht ausgestattete Massenunterkünfte, wir hatten ja auch diesen Fall mit den Arbeitern in der Fleischindustrie, das sind Hotspots dann für solche Krankheitsausbrüche. Auf der anderen Seite kann ich das vielleicht ganz gut kontrollieren und ich muss es natürlich als Herausforderung jetzt annehmen, die Umstände dort zu verbessern. In der Regel ist für gute Lüftung zu sorgen nicht ganz so schwer. Im besten Fall mache ich halt einfach das Fenster auf und das regelmäßig Stoßlüften bringt auch schon was. Optimaler ist natürlich eine ordentliche Ventilationsanlage.
Es gibt so ein paar Fragen noch zu Mundschutz und Maske, ob das tatsächlich so eindeutig ist, dass es etwas bringt in der Summe. Oder ob da nicht möglicherweise auch entsprechende Kollateralschäden entstehen, weil Bakterien und Virenschleuder.
Also je besser die Maske, umso besser ist der Schutz. Also so ein einfacher Baumwolllappen vorm Gesicht bringt ein bisschen was.
Ja.
Und natürlich die professionelle FFP2, FFP3-Maske bringt den meisten Schutz. Also das muss man abwägen. Was wichtig ist, so eine Maske, wenn ich die trage, darf mich nicht dazu verleiten, mich sicherer zu fühlen, als ich ohne Maske wäre. Also ich muss die Maske richtig im Gesicht halten. Ich muss trotzdem den Abstand wahren. Ja. Das ist wichtig. Ich muss die Maske regelmäßig ersetzen oder reinigen. Ich darf mir nicht laufend ins Gesicht fassen, also was schwer fällt, muss man sagen, und mich nicht sorgloser verhalten, nur weil ich so eine Maske auf einmal aufhabe.
Wobei, also es gibt ja, wenn ich es richtig sehe, im Gesicht 3 Übertragungswege, Mund, Nase und Augen. Es scheint wohl so zu sein, wenn ich nochmal ein letztes Mal Drosten zitieren darf, dass die Nase das Entscheidende sei, als Eingangspforte für die Viren.
Ja.
Und weniger die Augen. Also so interpretiere ich es zumindest, ganz vorsichtig formuliert.
Naja, es ist wahrscheinlich über die Magen, also der Bereich, wo sich das Coronavirus zuerst ansiedelt, ist sozusagen der Hals-Nasen-Rachenraum. Und da kann es durch den Mund kommen oder durch die Nase. Durch den Mund natürlich, also wenn ich was esse, wo Corona drauf ist, Worst-Case-Szenario sozusagen, dann wird das eingespeichelt, runtergeschluckt. Die Wahrscheinlichkeit ist dann nicht so gering, dass es sich im Rachenraum auch ansiedeln kann. Wenn es durch die Nase geht, da gibt es ja in dem Sinne keine Verdauungsenzyme, die das Virus irgendwie inaktivieren könnten. Hört sich logisch an für mich.
Gibt es irgendeinen nachgewiesenen Fall, dass sich jemand mit einem Essen infiziert hat?
Ich kenne keinen Fall.
Also ich auch nicht.
Also wobei die Leute natürlich zum Teil Angst haben, dass sie sich auch über Nahrungsmittel, die sie vielleicht im Supermarkt gekauft haben und jemand anders angepackt hat, infizieren könnten. Aber das ist theoretisch vorhanden, aber praktisch kenne ich auch keinen Fall.
Also nochmal der Supermarktfall, da gehe ich nachher hin, einkaufen, ich habe die Maske, achte auf den Abstand und wasche mir dann hinterher relativ zügig die Hände.
Genau.
Wenn das alle machen, bringt das etwas? Bringt das viel?
Ja, also auf Es ist schwer, das zu beweisen, weil man natürlich keine großen Studien machen kann. Es gibt Versuche mit Hamstern, wo man Hamsterkäfige mit Tuch abgedeckt hat und hat die dann mit Viren sozusagen kontaminiert. Da hat dieses Tuch schon was gebracht. Mhm. Es ist, die Maßnahmen müssen ja auch umsetzbar bleiben für den Normalsterblichen. Und da, denke ich, ist dieses Händehygiene, Maske, Abstand halten das Beste, was ich machen kann. Und wenn man mal ehrlich ist, so ein großer Aufwand, eine kurze Zeit mal eine Maske im Supermarkt anzuziehen für eine Viertelstunde, 20 Minuten, ist ja nichts im Vergleich zu einer Person, die den ganzen Tag so eine Maske tragen muss, weil sie vielleicht in der Arztpraxis oder Apotheke arbeitet.
Was ist mit den Bussen? Der Umstand, dass Busse so leer sind, hängt das damit zusammen, dass die Leute ein gutes Gespür dafür haben, dass man sich dort am ehesten anstecken kann?
Genau, also öffentlicher Nahverkehr ist auch so eine generelle Regel. Auch bei Grippe war es schon immer, öffentlichen Nahverkehr sollte ich meiden, wenn ich anfällig für Infektionskrankheiten bin. So ein Bus ist jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einem Flugzeug die schlechtere Variante, weil einfach die Lüftung relativ schlecht ist, die Leute eng beieinander sitzen.
Das heißt, wenn Bus, dann wirklich eine professionelle Maske?
Ist besser. Also wenn ich keine Atemwegsprobleme habe und lange Zeit neben Personen sitze, die ich nicht kenne, ist also eine professionelle FFP2-3-Maske besser.
Wir haben vorhin in der ersten Leutestunde kurz über die Situation und die Gefährdungen, Corona-Gefährdungen in Bussen gesprochen. Einige Mails sind bekommen. Wir mögen doch mal darauf hinweisen, dass es auch Reisebusse gibt, beispielsweise mit hochmodernen Klimaanlagen, wo das Risiko damit minimiert sei. Auf der anderen Seite, das gilt natürlich auch für die Flugzeuge, Herr Egert, immer davon ab, wer links, wer rechts, wer vorne und wer hinten sitzt.
Genau, also das sicherste Verkehrsmittel, wenn ich längere Strecken reise, ist das Flugzeug, weil da die Luftfilter einfach am besten funktionieren. Also gibt es HEPA-Filter, die Luft wird massiv gewechselt in der Kabine. Nichtsdestotrotz kann ich mich auch im Flugzeug anstecken durch die Personen, die links und rechts direkt neben mir sitzen. Eben. 10 Reihen weiter, wenn da einer hustet, muss ich mir eigentlich keinen Kummer machen. Okay. Aber auch beim Einsteigen, beim Boarden und so. Die Luftqualität in Bussen und Zügen ist nicht so gut, egal um welchen Bus es sich jetzt handelt. Und wenn mein Reisebus eine ordentliche Klimaanlage hat, aber ich 6 Stunden drin sitze, ist das genauso schlimm, wie ich, wenn ich den öffentlichen Bus nehme, der keine gute Klimaanlage hat, wo ich nur eine halbe Stunde drin bin.
Immer unter der Prämisse, dass man neben einem sitzt,
genau,
der infiziert ist. Gibt es niemand im Bus, der infiziert ist, dann hat sich das Problem erledigt.
Genau, und ich kann das Risiko minimieren, indem ich mir zum Beispiel eine Schutzmaske aufziehe, indem ich den Kontakt mit den Menschen möglichst minimiere, gerade auch beim Einsteigen und so. Also wenn ich Bus fahren muss, muss ich versuchen, mich möglichst gut zu schützen.
Gerade bei längeren Strecken.
Genau.
Dann gibt es einen Hörer, der fragt, ob Essig A und B, ob UV-Licht gegen Corona hilft?
Auf Oberflächen oder Kleidungsstücken ja. Also mit Essig Oberflächen abzuwischen wirkt antimikrobiell.
Aber Essig zu gurgeln würde
eher wenig bringen. Mit Essig gurgeln würde ich nicht machen, definitiv nicht. Für Oberflächen ist es okay, genau UV-Licht. Ich bloß nicht unter die UV-Sonne setzen, um Viren abzutöten. UV-Strahlung stresst unser Immunsystem, wirkt auch krebserregend. Das sollte ich nicht machen. Und auch was im Augenblick so hip ist, Handys oder andere Sachen mit so UV-Kästchen zu sterilisieren, ist meines Wissens, bringt schon was, aber ist absolut overengineert.
Dann gab es ja noch den Vorschlag aus Amerika, sich was zu injizieren.
Genau, das ist der totale Wahnsinn. Das ist erschreckend. Also Desinfektionsmittel wirken äußerlich auf Oberflächen, auf Händen, aber nichts trinken.
Ein Hörer möchte wissen, ob man sich in einer Sauna bei 80, 90 oder 100 Grad anstecken kann?
Sehr wahrscheinlich nicht. Aber auch hier gilt natürlich, man weiß nicht so richtig, Körperausdünstung, Schweiß, ist das Virus drin. Wenn direkt neben mir einer sitzt und mich anhustet mit Corona, kann ich mich auch in der Sauna anstecken. Die hohen Temperaturen wirken dagegen. Und Sauna ist auch ein Stress für das Immunsystem. Als kranker oder leicht kränkelnder Mensch würde ich nicht in die Sauna gehen.
Aber es bleibt eigentlich bei allem immer ein Restrisiko und das kann einem schlussendlich auch niemand abnehmen.
Genau. Das stimmt. Wobei das Wichtigste ist immer, die größte Quelle ist der erkrankte Mensch selber. Und wenn ich den Abstand wahre, dann habe ich schon sehr viel getan.
Was ist mit den Freibädern, die jetzt wieder aufmachen?
Draußen ist auf jeden Fall das Infektionsrisiko geringer als in Innenräumen. wenn ich genug Abstand einhalte, auf der Liege zum Beispiel, auf dem Rasen, auch beim Schwimmen. Ich meine, das Wasser ist geklort, über das Wasser würde ich mir nichts holen mit Sicherheit. Und ansonsten ist sich viel draußen aufzuhalten auf jeden Fall positiv.
Es wäre eins Leute heute Vormittag mit Professor Markus Egert, der sich als Mikrobiologe und Hygieneexperte auch immer intensiv beschäftigt hat mit Bakterien, mit Keimen im Haushalt, in der Küche, im Bad, in der Toilette. Welche Erkenntnisse kann man da coronatechnisch ableiten?
Also das Risiko im Bad ist gering, wobei man es in Haushalten, wo Corona-Kranke gelebt haben oder leben, auch zum Beispiel in der Dusche, im Abfluss oder auch im Stuhl und in der Toilette nachweisen kann. Aber wenn ich da die normalen Hygieneregeln berücksichtige, die ich sowieso schon berücksichtigen sollte, also zum Beispiel nach der Toilette die Hände waschen, beim Spülen den Deckel schließen, dann bin ich auch coronamäßig auf der sicheren Seite.
Also wenn ich jetzt in eine Duschkabine gehe, in der vor mir ein Corona-Kranker war, kann ich mich da infizieren?
Sagen wir mal so, man findet mehr Viren, als wenn vorher jemand geduscht hat, der nicht Corona-krank
war. Aber die müssen ja in mich reinkommen.
Genau, es gibt bislang keinen Fall, wo sich jemand zum Beispiel über gemeinsame Duschenbenutzung angesteckt hätte. Größeres Risiko, was heute noch auch gerade durch die Medien ging, ist, dass vielleicht Duschen, die jetzt lange Zeit nicht benutzt worden sind, dass sich da Legionellenbakterien angehäuft haben können und die mich dann beim Duschen krank machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Dusche habe, die lange Zeit nicht benutzt worden ist, die ein paar Minuten laufen lassen und dann erst runtergehen.
Okay. Was ist mit den Türklinken? Am Anfang der Pandemie gab es ja die Empfehlung, die auch zu desinfizieren, weil es wichtig wäre, da mögliche Infektionen zu vermeiden.
Also das Risiko über Oberflächen ist gering. Das Virus hält sich ein paar Stunden, vielleicht auch Tage auf Oberflächen, ganz unterschiedlich, unter Laborbedingungen allerdings. In der freien Wildbahn mit Sonne, Luft, Trockenheit inaktiviert sich dieses Virus relativ schnell. Im Supermarkt und so muss ich keine Angst haben vor Oberflächen, die ich anfasse. Ich wasche mir zu Hause die Hände. Was anderes ist natürlich in Kliniken, in Arztpraxen, wo viele kranke Leute kommen. Da werden regelmäßig die Oberflächen auch desinfiziert.
Was Arztpraxen und Kliniken angeht, da gab es ja auch die möglicherweise berechtigte Sorge von Menschen zu sagen, eigentlich bleibe ich lieber zu Hause, als mich da in einer Praxis einem Risiko auszusetzen. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist gefährlich. Also wegen einer Bagatelle, wenn ich sage, oh, ich habe so einen Fußnagel, der ist irgendwie gelblich, das habe ich seit 4 Monaten, ich muss endlich zum Arzt. Sowas kann man vielleicht aufschieben. Aber Herzsachen, Krebs in der Richtung, also wirklich schwerwiegende Erkrankungen, deswegen nicht zum Arzt zu gehen, weil man Angst hat, Corona sich einzufangen, das ist falsch.
Aber zigtausende Krebsoperationen sind verschoben worden wegen Corona.
Das stimmt, das muss die jeweilige Klinik tatsächlich abwägen. Da kann man sich nur auf die Experten verlassen, was man aufschieben kann und was man nicht aufschieben kann. Aber das ist tatsächlich so ein Aspekt, der bislang vielleicht nicht so berücksichtigt worden ist. Wie viel Tote schaffe ich auf anderen Gebieten dadurch, dass ich Corona-Quarantänemaßnahmen beschließe?
Nur wenn ich eine Krebsoperation aufschiebe um einige Wochen oder vielleicht noch länger, sind das ja auch ideale Bedingungen für den Tumor, weil der kann nämlich da weiter wachsen.
Ja, das stimmt, da kann man sich tatsächlich nur auf die Expertise der Ärzte verlassen. Es gibt ja hunderte verschiedene Arten von Krebs, unterschiedliche Tumoren, gutartige, bösartige. Das muss man den Ärzten überlassen, was man aufschieben kann und was man nicht aufschieben kann.
Hat man auch medizinisch gesehen unterschätzt, dass es Leute gibt, die aus Angst mit einem drohenden Herzinfarkt beispielsweise oder einem drohenden Schlaganfall eben nicht zum Arzt gegangen sind oder in ein Krankenhaus?
Ich glaube, das hat man ein bisschen unterschätzt. Also die Leute durchaus zu ermutigen, wenn sie krank oder vermuten, ernsthaft krank zu sein, dann auch zum Arzt zu kommen. Wobei es natürlich auf der anderen Seite auch die gibt, die befürchten, krank zu sein und in Wahrheit gar nicht krank sind und dann die Arztpraxen voll machen.
Wir haben inzwischen viele Fragen bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Ich lasse mal die Bemerkungen, wonach es die Pandemie-Epidemie, wonach es Corona in dieser Form gar nicht gibt, mit all dem, dass Sie beispielsweise auch nur Dinge erzählen, die nicht stimmen, lasse ich jetzt mal weg. Frage eines Hörers, was ist mit Krankengymnastik? Kann man sich auf diese Art und Weise anstecken oder kann man das nicht?
Immer wo zwei Menschen engen Kontakt haben, kann ich mich anstecken. Krankengymnastik ist für viele Menschen sehr wichtig. Man muss es abwägen persönlich. Wenn man sich schützt mit Masken, mit Händehygiene, kann es wieder funktionieren. Wenn ich selber krank bin oder vielleicht eine andere Grunderkrankung noch habe und es ist verzichtbar für mich, würde ich versuchen, es zu verschieben.
Was das Baden angeht, ist geklortes Wasser in jedem Fall besser als ungeklortes?
Gerade wenn viele Menschen hingehen, ja. Es gibt gute Schwimmbäder, die auch drauf verzichten, aber desinfizierend wirkt Chlor natürlich im Wasser schon sehr gut.
Nützt eine Nasendusche oder wenn man Nasendusche benutzt, vermindert sie die Auswirkungen einer Infektion?
Eine Nasendusche befeuchtet die Schleimhäute und befeuchtete Schleimhäute wirken besser gegen Keime als gerade gegen Atemwegsinfektionen als trockene Schleimhäute. Es ist aber nichts, womit ich mich 100% sicher fühlen kann. Aber es ist eine unterstützende Maßnahme, mit der ich Infektionskrankheiten der Atemwege verhindern kann. Ja.
Sind Gläser in Restaurants Corona-frei?
Sehr wahrscheinlich ja. Wenn man davon ausgeht, dass der Wirt sie gut reinigt, vielleicht sogar in der Spülmaschine. Aber auch ansonsten über Wasser, was Detergenzien, Spülmittel enthält, wird das Coronavirus sehr schnell inaktiviert. Ein minimales Restrisiko bleibt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering.
Wie viele Hunde, wie viele Katzen, nächste Frage, sind in Deutschland Corona infiziert?
Das weiß wahrscheinlich kein Mensch. es gibt ein gewisses Risiko, vielleicht auch, dass Haustiere erkranken. Aber mir ist kein Fall erkannt, dass ein Mensch sich über sein Haustier wieder infiziert hätte oder dass über ein Haustier als Vektor, so würde man das nennen, andere Leute infiziert worden sind.
Gibt es dokumentierte Fälle, wonach beispielsweise Mücken oder Insekten Corona auf Menschen übertragen?
Ich kenne keinen. Also Corona ist kein Virus, was sich mit Hilfe von Insekten verbreiten würde.
Dann haben wir noch die Frage eines Chorleiters aus dem Sendegebiet, der wissen möchte, wie Sie die Gefahren und Gefährdungen beim Chor singen einschätzen.
Also wenn ich den Mund halte, kommen weniger Viren raus, wie wenn ich spreche. Und wenn ich singe, kommen noch mehr raus, wie beim Sprechen alleine. Also Singen verbreitet tatsächlich viele Keime. Wenn Menschen eng beisammenstehen, ist das schon ein erhöhtes Risiko. Ich kann die Leute sehr weit platzieren, aber wenn ich jetzt einen Chor mit 100 Mitgliedern habe, wird es natürlich schwierig. Im Augenblick würde ich auf Chorproben, so leid es mir tut, noch verzichten.
Thomas Ungerer aus Mühlacker, unser Chorleiter, hat sich nochmal gemeldet, weil ich ihn falsch zitiert habe. Er wollte nicht wissen, ob die Chorprobe in geschlossenen Räumen problematisch ist, sondern wie das ist, wenn er es im Freien macht.
Draußen ist definitiv weniger kritisch als drin. Wenn da der Abstand gewahrt ist, denke ich, kann man so eine Chorprobe draußen schon riskieren.
Kann man eine Demonstration im Freien riskieren? Würden Sie beispielsweise gegen Rassismus aktuell demonstrieren oder würden Sie es eher lassen?
Es ist eine gute Sache, das Demonstrieren. Die Leute müssen halt auf Abstand achten, was sie erfahrungsgemäß nicht tun. Ist ein bisschen zwiespältig. Für eine gute Sache zu demonstrieren ist prima. Man muss auf Abstand achten, Masken anziehen, dann geht's. Aber ich bin da skeptisch, weil viele Leute sich nicht dran halten.
Diese Hotspot-Strategie, die jetzt ganz offenkundig auch für die Zukunft geplant ist, also dann zu reagieren und dort zu reagieren, wo was passiert, ist es die richtige Strategie?
Die ist richtig, weil ich glaube, die Gesellschaft erträgt es nicht mehr, generell eingeschlossen zu werden oder massive Maßnahmen zu ertragen. Dort gezielt eingreifen, wo Ausbrüche stattfinden, die Leute separieren, isolieren, testen. Ich denke, das wird der Weg in der Zukunft sein, ja.
Viele Fragen auch von Hörerinnen und Hörern nach der Verhältnismäßigkeit dessen, was in der Bekämpfung von Corona passiert ist. Beispielsweise zum einen eine Zahl, die das Robert-Koch-Institut auch so kommuniziert, bis zu 20.000 Menschen in Deutschland sterben pro Jahr an Krankenhauskeimen. Da kann man, darf man dem gegenüberstellen die knapp 9.000 Corona-Toten?
Nee, also ich denke, das gegeneinander Aufrechnen verschiedener Todeszahlen macht keinen Sinn. Antibiotikaresistente Keime sind ein Problem. Grippe ist auch weiterhin ein Problem. Die Leute müssen halt mitnehmen, Corona kommt noch on top. Das ist wichtig. Es ist, verbreitet sich leicht von Mensch zu Mensch, was Krankenhauskeime nicht unbedingt tun. Es gibt kein Heilmittel, noch keine Impfung. Es gefährdet insbesondere auch das Klinikpersonal. Also die bislang getroffenen Maßnahmen sind sinnvoll. Die anderen Hotspots, die ich habe, darf ich aber natürlich nicht vernachlässigen.
Was ist mit den Medikamenten? Also neue Medikamente zu entwickeln, dauert sehr lange. Welche Erfahrungen hat man mit den bisher ausprobierten Medikamenten gemacht?
Also es wird sehr wahrscheinlich kein Mittel geben, mit der diese Erkrankung zu einem harmlosen Schnupfen wird. Sie kann vielleicht wirklich Todkranke helfen. Aber antivirale Wirkstoffe sind sehr schwer zu finden, gibt es wenig Erfolge im Vergleich zu Antibiotika zum Beispiel. Deswegen wird sehr wahrscheinlich die Impfung, wenn sie denn funktioniert, das Nonplusultra sein.
Was ist mit dieser Impfung? Da gibt es Experten, die sagen, vielleicht, wenn alles gut geht, Jahresende, Anfang kommenden Jahres. Es gibt andere Experten, die sagen, dauert sehr viel länger. Oder es gibt gar, oder wir werden nie eine Impfung kriegen.
Also ich glaube, der Druck war noch nie so groß, so einen Impfstoff zu entwickeln. Es gibt viele tolle, moderne Methoden, ja auch in Baden-Württemberg, die angewendet werden. Viele verschiedene Firmen, Institutionen arbeiten dran. Also ich bin eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass es einen Impfstoff geben wird. Mhm. Ansonsten muss man auf die gegebenen Maßnahmen zurückgreifen.
Ansonsten hängt jetzt für Sie virtuell die große Glaskugel von der Decke, verbunden mit der Frage, kriegen wir eine zweite Welle und wenn ja, wie wird die ausfallen?
Also die Wahrscheinlichkeit wird größer, wenn es auf die kältere Jahreszeit zugeht. Was mich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass die Maßnahmen ja bislang sehr gut gegriffen haben. Und wenn man die weiter beherzigt, die einfachen Maßnahmen wie Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz, Händehygiene und diese Hotspots kontrolliert, kommen wir hoffentlich um so eine zweite Welle drumherum.
Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank nochmal.
Eins gehört.